Willkommen zu einer neuen Folge von Energiewende Weekly, eurem News-Podcast rund ums Thema erneuerbare Energien. Ich bin Elena.
Und ich bin Julia.
Und wir blicken gemeinsam jede Woche auf die wichtigsten Entwicklungen in der Energiebranche. Basierend auf Julias gleichnamigen LinkedIn-Newsletter bringen wir euch die wichtigsten Neuigkeiten und tauchen in die Geschehnisse der Energiebranche ein.
Bei uns gibt es rechtliches Fachwissen und praktische Einblicke, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Energiewende Weekly.
Auch von mir herzlich willkommen nach einer wirklich sehr vollen Woche, die hinter uns liegt in jeglicher Hinsicht.
Allerdings, eine holprige Kanzlerwahl, eine neue Bundesregierung, ein neuer Papst und dann war ja auch noch die Intersolar, auf der du die Stellung gehalten hast, Julia.
Genau, dazu später noch ein kleines Update, aber lass uns erstmal starten mit den großen politischen Themen sozusagen.
Allerdings, die größte Schlagzeile war ja diese Woche, Deutschland hat einen neuen Bundeskanzler, Friedrich Merz. Das war jetzt eigentlich keine große Überraschung, dass das so passiert. Was allerdings überraschend war, das Ganze lief alles andere als reibungslos ab.
Ja, das kann man wohl sagen. Merz ist tatsächlich der erste Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik, also Kanzlerinnen eingeschlossen, bei dem der erste Wahlgang gescheitert ist, obwohl er eigentlich nur relativ komfortable Mehrheit in den eigenen Reihen aus Union und SPD hatte. Man kennt das ja vielleicht aus dem ein oder anderen Landtag, wo es dann immer irgendwie alle möglichen Wahlgänge gibt und manchmal auch Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gar nicht gewählt werden. Aber im Bundestag war das tatsächlich eine Neuheit.
Ja, genau, so wie du sagst, er hatte ganze 18 Abweichler, die aus den eigenen Reihen kamen, weil Union und SPD eigentlich genug Stimmen hatten, aber am Dienstag dann trotzdem die große Überraschung kam, dass das zumindest in der ersten Runde nichts geworden ist.
Ja, und das wurde dann auch relativ spannend im Bundestag. So wie man hört, wussten viele auch tatsächlich nicht so richtig, wie es dann weitergeht, weil es diese Situation ja eben noch nie gab, dass der Kanzlerkandidat den ersten Wahlgang verloren hat. Und man hat dann einen Weg gefunden. Union und SPD haben mit den Grünen und den Linken zusammengearbeitet, obwohl sie sich eigentlich dagegen ausgesprochen hatten, das zu tun. Aber das fand ich so ein bisschen missverständlich in der Berichterstattung, vielleicht so ein bisschen zur Aufklärung. Zusammenarbeit heißt jetzt nicht, dass sie sich wirklich Stimmen für die Kanzlerwahl gesichert haben aus den beiden Parteien, sondern dass sie die Geschäftsordnung kurzfristig geändert haben. Und dafür braucht es eben eine Zweidrittelmehrheit, die es ja jetzt nur noch mit den Grünen und den Linken gibt. Denn nur so konnte überhaupt am selben Tag noch ein zweiter Wahlgang stattfinden. Das wäre sonst nicht gegangen. Und das wollte man natürlich unbedingt, damit sozusagen dieser Tag jetzt nicht tatenlos endet für Friedrich Merz. Ob nachher wirklich auch noch Abgeordnete von den Grünen und von den Linken vielleicht doch für Merz gestimmt haben, das wissen wir natürlich nicht, weil es eine geheime Wahl ist. Deswegen wissen wir halt eben nicht, auch nicht, wer die Abweichler waren. Aber mit diesem kurzfristigen Manöver hat es dann eben doch noch geklappt.
Ja, ist echt ein sehr seltener parlamentarischer Move. Aber es zeigt irgendwie auch nochmal, wie hoch der politische Druck war, dass dann sich doch alle Parteien darauf geeinigt haben.
Ja, genau. Im zweiten Wahlgang hat es ja dann geklappt mit 325 Stimmen. Das waren also dann sogar 9 mehr, als er unbedingt gebraucht hätte.
Ja, und was genau da hinter den Kulissen ablief, wie du gerade schon angedeutet hast, ist ja eine anonyme Wahl, deswegen werden wir das wohl nie wirklich erfahren. Aber was wir wissen, es war auf jeden Fall ein holpriger Start. Und das ist für eine Regierung, die ja eh schon aus einer sehr fragilen Mehrheit besteht, natürlich kein gutes Omen. Mit der Wahl des neuen Kanzlers folgte dann auch sehr flott das neue Kabinett mit der Vereidigung vieler neuer Gesichter. Im Grunde fast nur neue Gesichter, denn außer Boris Pistorius, der als Verteidigungsminister erhalten bleibt, wurden alle Ministerposten neu besetzt. Für uns aus energiepolitischer Sicht ist ja besonders interessant das Wirtschafts- und Energieministerium, das Umweltministerium und auch das Bauministerium. Was können wir denn in dieser Legislaturperiode von den neuen Ministerinnen und Ministern erwarten, Julia?
Ja, fangen wir mal an mit Wirtschaft und Energie. Es ist ja so, dass der Klimaschutz jetzt da nicht mehr zugehört. Es gab ja bisher das BMWK, das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, was eben Robert Habeck innehatte. Und der Klimaschutz ist aber jetzt wieder zur Umwelt gegangen. Deswegen heißt das Ministerium jetzt auch ein bisschen anders. Und die Frau, die es führt, ist Katharina Reiche aus der CDU. Sie ist also neue Wirtschafts- und Energieministerin. Was man schon mal sagen kann, ich finde, es ist total gut, dass da jemand ist mit Branchenerfahrung. Sie ist übrigens auch die erste Frau auf diesem Posten. Und sie kommt eben aus der Energiebranche, was jetzt nicht unbedingt selbstverständlich war. Es hätte ja auch, wie man in anderen Ministerien sieht, irgendjemand anders sein können, der mit der Energiewelt noch gar nichts zu tun hatte. Sie war lange Bundestagsabgeordnete und war dann in den letzten Jahren Hauptgeschäftsführerin vom VKU. Das ist der Verband Kommunale Unternehmen, wo zum Beispiel alle Stadtwerke drin sind. Und war dann Vorsitzende der Geschäftsführung bei Innogy. Das gehört zu Westenergie. Das heißt ja schon mehr auf Netzbetreiber, Energiedienstleistergruppe. Und was jetzt auch noch spannend ist, sie war Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrats der Bundesregierung.
Ja, das klingt ja jetzt aus unserer Sicht gar nicht mal so schlecht, gerade weil, wie du schon erwähnt hast, es jetzt nicht gerade zu erwarten war, dass jemand mit Erfahrung diesen Posten antritt. Und trotzdem hat ihr erster Auftritt auch für etwas Diskussion gesorgt, denn sie hat ja angekündigt, sie will die Gaskraftwerke wieder stärker in den Fokus rücken, mit mindestens 20 Gigawatt Leistung aus Gaskraftwerken. Und das ganz ohne die Verpflichtung, dass diese Kraftwerke H2-ready sein müssen, also dass die Kraftwerke auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Die Europäische Kommission, die hat ja bereits angekündigt, dass sie da noch mal genauer hinschauen wollen. Glaubst du denn, dass diese Pläne überhaupt eine Chance haben, europarechtlich durchzukommen?
Ja, eher schwierig nach dem, was man so von der Europäischen Union hört. Das Gute sozusagen für alle, die jetzt auf der Seite der Erneuerbaren stehen, ist ja, dass wir uns da jetzt nicht völlig frei bewegen können, sondern es eben auf europäischer Ebene relativ viele, inzwischen relativ stark eingegrenzte Vorgaben gibt zur Energiewende. Es gibt europäische Klimaziele, es gibt auch europäische Vorgaben dazu, wie, wann, was, wie, wo ausgebaut werden soll. Natürlich haben die Mitgliedstaaten immer relativ viel Handlungsspielraum, wie ganz genau sie das jetzt umsetzen und wie ganz genau sie diese Ziele erreichen wollen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt an Deutschlands Stelle wirklich sagt, wir machen jetzt in großem Umfang nochmal neue Gaskraftwerke, ohne dass wir so einen richtigen Plan haben, wie das eigentlich mit der Energiewende zusammengeht, bleibt noch so ein bisschen spannend, ob CCS, ob CO2-Speicherung da, wie das da reinspielt dann am Ende. Aber ich habe so ein bisschen Zweifel, dass die EU da besonders begeistert sein wird. Und ich vermute mal, dass es da zumindest Forderungen geben wird, dass man das absichert, dass man eben langfristig dann aus der fossilen Energie doch rauskommt und das jetzt nicht wieder großflächig an den Start bringt.
Ja, wir werden auf jeden Fall berichten, was da sich in den nächsten Wochen und Monaten abspielt. Dann kommen wir mal zum nächsten Ministerium, denn das Umweltministerium, da hat die Leitung jetzt Carsten Schneider von der SPD übernommen. Was können wir denn dort erwarten?
Ja, das wird spannend, denn Carsten Schneider ist jetzt kein geborener Umweltpolitiker sozusagen. Also er hat jetzt keine besondere Historie irgendwie in der Umweltpolitik oder im Klimaschutz. Muss natürlich nicht Schlechtes heißen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass er einfach gutes Verhandlungsgeschick mitbringt. Denn dadurch, dass das Umwelt- und Klimaressort jetzt eben sozusagen wieder getrennt von der Wirtschaft ist, gibt es natürlich so ein bisschen die Befürchtung, dass es jetzt wieder stärker auf Wirtschaft gegen Umwelt und Wirtschaft gegen Klimaschutz hinausläuft. Das ist ja auch im Wahlkampf so ein bisschen angeklungen schon. Und da hoffe ich natürlich, dass er sich dann da auch durchsetzen kann gegen die anderen Ministerien.
Und last but not least, das Bauministerium, das übernimmt Verena Huberts, auch von der SPD. Und das ist ja für unsere Themen wie Netzanschlüsse oder Infrastrukturausbau doch auch nicht ganz irrelevant.
Genau, es gibt ja zum Beispiel noch eine große BauGB-Novelle, also Neuerung des Baugesetzbuchs, die es nicht mehr geschafft hat mit der Ampel, die eigentlich schon mehr oder weniger fertig war. Und da waren schon auch relativ viele Änderungen für erneuerbare Energien drin und vor allem auch für Speicher, also zur Geothermie stand das drin und eben die Frage, ob Batteriespeicher im Außenbereich eine eigene Privilegierung bekommt, das sollte auch da geklärt werden. Also schon auch ein Bereich, der jetzt so für die Energiebranche ganz relevant ist. Auch Verena Huberts hat jetzt nicht wirklich Erfahrung im Bereich Bauen oder Infrastruktur. Sie kommt zwar aus der Wirtschaft, aber aus einem ganz anderen Bereich. Also auch da bleibt spannend, wie sich das so entwickelt.
Und zu guter Letzt, wir hatten es schon erwähnt, letzte Woche fand die alljährige Intersolar und auch die Electrical Energy Storage in München statt. Und wir sind natürlich sehr gespannt auf deine Eindrücke, Julia.
Ja, also es war wieder eine super spannende Woche, so wie eigentlich jedes Jahr. Wir sind schon am Montag gestartet. Wir hatten bei uns in der Kanzlei so ein kleines Get-Together mit dem Landesverband Erneuerbare Energien aus Bayern und mit GP Joule und hatten da echt tolle Gäste. Ich durfte ein bisschen moderieren. Vor allem war Florian von Brunn zu Gast von der SPD. Er ist lange Vorsitzender der Bayerischen SPD gewesen und auch der Landtagsfraktion und musste sich natürlich allen möglichen Fragen zur neuen Bundesregierung und zum Koalitionsvertrag stellen, wo viele doch ja ein bisschen kritisch eingestellt waren, weil der Koalitionsvertrag ja relativ unkonkret ist. Wir haben ja auch hier im Podcast schon drüber gesprochen. Das liest sich alles ganz gut, aber es werden jetzt wenig konkrete Maßnahmen angekündigt. Was soll mit den Netzanschlüssen passieren, mit dem ganzen Rückstau, den es da gibt? Was genau soll jetzt mit der Energiewende weitergehen? Wie viel Ausbau, wie, wann, wo, warum? All das steht nicht drin. Aber man muss sagen, es war halt trotzdem eine positive Stimmung, weil ich glaube, viele hatten es viel schlimmer erwartet, sozusagen, so nach den Stimmen, die es im Wahlkampf mal gab zum Thema Klimaschutz und Windräder und sowas. Dafür ist es doch wirklich ziemlich positiv geworden und deswegen war das dann doch irgendwie alles ganz rund an dem Abend.
Und wie ging es dann auf der Messe selbst für dich weiter? Hast du irgendwelche neuen Erkenntnisse machen können, die du mit uns teilen kannst?
Ja, also mein Schwerpunkt war dieses Jahr so ein bisschen auf Wasserstoff. Die Messe ist, also die Intersolar kennt man ja schon seit ewigen Zeiten und es gibt halt eben schon seit längerem, hast du ja gerade gesagt, auch die Electrical Energy Storage, also die Speichermesse, die dazugehört und die echt auch inzwischen schon relativ viel Raum einnimmt. Also in München sind da immer alle Messehallen voll. Und da gibt es eben jetzt auch einen großen Wasserstoffbereich. Da dürfte ihr ein bisschen was vortragen zur Planung und Genehmigung von Power-to-X-Anlagen, also vor allem Elektrolyseure eben für Wasserstoff oder für andere Projekte. Und ja, ansonsten, man trifft da einfach jeden, würde ich sagen, der irgendwie mit Solar oder mit Speichern zu tun hat. Ich schaue mir auch immer super gerne so die technischen Sachen an, zum Beispiel so Reinigungsroboter für die PV-Module und sowas Schönes kann man da anschauen. Ich würde sagen, insgesamt war die Stimmung vielleicht so ein bisschen zurückhaltender als letztes Jahr, aber vielleicht auch eben deswegen, weil viele noch nicht wissen, wie es jetzt wirklich weitergeht mit der Bundesregierung. Wir hatten jetzt eine echt lange Übergangsphase, deswegen vielleicht so ein bisschen gedämpft, aber ich hoffe, dass sich das dann jetzt auch wieder bessert.
Und das war's dann auch schon wieder diese Woche bei Energiewende Weekly. Vielen lieben Dank euch fürs Zuhören und wir hoffen, ihr könnt trotz der teils bescheidenen Mai-Temperaturen die neue Woche genießen.
Ja, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bleibt neugierig, bleibt informiert und schön, dass ihr wieder dabei wart.